Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
Heute sprechen wir über E-Mail-Marketing, weil das ja doch schon so ein bisschen einen angestaubten Touch teilweise hat, aber ein gigantisches Potenzial bietet. Und ich habe mir keinen geringeren eingeladen als Daniel Dirks, den Mitbegründer von Quenten. Und Quenten ist eine E-Mail-Marketing-Software, eine deutsche E-Mail-Marketing-Software. Ein herzliches Hallo, lieber Daniel. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hi Michael, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich schon riesig auf unsere gemeinsame Zeit hier.
Ja, Dito, weil ich habe dich kennengelernt auf einem Vortrag und da hattest du auch eine witzige Geschichte erzählt, wie du denn zu Quenten gekommen bist. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ich weiß nicht, ob du es dort gesagt hast, aber dass du im Endeffekt mit 100 Euro die Grundlage gelegt hast für deinen Erfolg, also für ein erfolgreiches Unternehmen, und zwar nämlich das Buch, was du bei Oliver Pott gekauft hast. Jetzt muss man überlegen, Entschuldigung, welcher Vollidiot kauft ein Buch eigentlich für 100 Euro? Also das zeugt ja schon von einem wahnsinnigen Mindset, was du hast. Ja, also jeder andere sagt, ein Buch für 100 Euro geht ja gar nicht. Ja, du hast es gekauft. War das der Grundstein oder hast du das nur so ausgeführt? Also es zeugt ja schon von Reife.
Also zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich das erste Mal mit dem Thema Geld verdienen im Internet zu befassen, was letztlich im Endergebnis ja ist, lerne irgendwie Besucher auf eine Webseite zu ziehen, wo sie dann letzten Endes etwas kaufen werden. Ich fand das Thema grundsätzlich faszinierend, weil letztlich seinen Laptop in eine Geldmaschine zu verwandeln, in seine Einkommensquelle und die damit einhergehende Unabhängigkeit und so weiter, fand ich wirklich attraktiv. Und zu der Zeit 2005 war in die Internet-Marketing-Welt in Deutschland noch sehr dünn. Da gab es also, um Dr. Oliver Pott ist man nicht herumgekommen. Und ich bin natürlich auch auf seine E-Books gestoßen, habe mir das erste gekauft, ich glaube für 29 Euro. Und das zweite E-Book war dann tatsächlich für 99 Euro, also 100 Euro. Und das, was dort drin stand, hat er schlauerweise im ersten E-Book ausgelassen, war das: benutze einen Autoresponder. Also benutze letztlich eine Software, die dafür sorgt, dass eine Abfolge von E-Mails versendet wird, wenn sich jemand registriert. So, das ist das war damals für mich, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, dass das eine Software ist, die das macht, das gesteuerte Absenden. Das war wirklich so eine Erkenntnis, wo ich dachte so, wow. Also das vom technologischen Grad war das 2005 für jemanden, der gerade erste Berührungspunkte damit hat, war das wirklich mindblowing. Heutzutage ist das irgendwie allgegenwärtiger. Aber das war ein Ratschlag, den ich von Anfang an bei meinen kleineren Projekten umgesetzt habe. Genau genommen sind das zwei Ratschläge gewesen, die mich die ganze Zeit durchgetragen haben. Das ist einmal E-Mail-Marketing und das ist als zweites Affiliate-Marketing, sowohl als Affiliate als auch eben als Vendor. Und egal, welche Projekte ich wie angegangen bin, das war immer hat immer einen enormen Beitrag geleistet, weil wenn man seine Konzentration auf E-Mail-Marketing legt, schafft man sich zwangsweise über die Zeit eine Datenbank von Kontakten, denen man immer wieder etwas schreiben kann und denen man halt demzufolge immer wieder neue Produkte anbieten kann. Und wenn man das ein bisschen geschickt macht, indem man einen netten Ansatz hat, wo man sagt, hey, ich möchte den Leuten, die da bei mir in der Liste sind, die mir schon vertraut haben, bei mir was gekauft haben, sich eingetragen haben, da möchte ich einen Mehrwert leisten und auf der anderen Seite logischerweise diese Reichweite auch monetarisieren. Also,
das ist ja das Sinn, dafür sind wir ja angetreten als Unternehmer. Ne? Jetzt muss man natürlich auch sagen, das war ja noch vor dem iPhone. Ja? Also manche können sich vielleicht an 2005 nicht mehr erinnern, aber ich glaube 2007 oder wann kam das iPhone raus. Ja? Und da war das natürlich schon ein Quantensprung. Und ich will danach auch nochmal kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, die Leute erreichen, weil es ist nämlich meines Erachtens sogar das beste Tool, um Leute zu erreichen. Kann ich kurz was nachher nochmal zur Öffnungsrate sagen im Vergleich zum Beispiel zu meinem Podcast, ne? Oder auf YouTube, was man da, nämlich wie viele Leute, das man da erreicht. Wir sprechen nachher auch nochmal über E-Mail-Marketing-Tipps, also mal konkrete Tipps, die du mal raushauen kannst. Aber mal kurz, wie bist du dazu gekommen? Weil ich erinnere mich eben dran, das war doch eine lustige Geschichte, lieber Daniel.
Oh, wie bin ich dazu gekommen?
Unternehmer, ne? Dass du praktisch das Unternehmen dann auch gegründet hast.
Naja, ich habe letztlich war der Werdegang der, dass ich in einem Callcenter gearbeitet habe und nebenbei angefangen habe, kleine E-Book-Projekte zu machen. Einfach privat, in Anführungsstrichen. Und dann kam da eine Regelmäßigkeit rein, wo ich dann nach 2 Jahren gesagt habe, okay, für damalige Verhältnisse, ich habe hier konsequent merklich über 10.000 Euro Umsatz pro Monat und ich mache das nebenbei, dann ist letztlich die Entscheidung gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt hier all in und kümmere mich nur noch darum. Und wie ich sagte, das ging los mit kleinen E-Books, kleine Softwareprojekte, kleine Affiliate-Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe damals noch, das kann man sich nicht vorstellen, Google Ads geschaltet für 1 bis 2 Cent pro Klick und dort ein E-Books beworben, wo es 50 Cent Provision gab und das hat sich gerechnet.
Ja, das kann man nachrechnen, ja. Aus 1 Cent 50 Cent zu machen, das rund lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, oder aus 20, 30 oder so. Aber das war so, überhaupt mal diesen ersten Sale online hinzubekommen, das war schon mal für mich irgendwie so ein Erlebnis. Der war über eBay, aber letztlich hatte ich da schon ein Gefühl, hey, okay, irgendjemand schickt mir Geld für etwas, was digital ist. Und das war dann irgendwie so ein bisschen der Ansporn, da weiterzumachen und dann habe ich letztlich mich sehr viel im Bereich der digitalen Produkte aufgehalten, Videokurse gemacht, E-Books geschrieben, Seminare, Einzelcoachings gegeben und immer wieder gewisse Softwareprojekte angestupst und auch teilweise ordentlich gestartet, aber damals echt noch nicht so den Blick dafür gehabt, was das eigentlich unter Umständen hätte bedeuten können. Und so gab es so ein paar Iterationsstufen bei dem, was ich softwaremäßig angegangen bin. Also ich habe damals 2008 die Starshop-Software rausgebracht. Das war auch schon so ein Shop-System optimiert dafür, dass du digitale Produkte verkaufen konntest. Das gab es damals alles nicht. Da gab es nicht so Membership-Geschichten. Dann habe ich noch ein paar Software-Projekte gemacht, unter anderem Speed Launcher. Und letztlich, weil E-Mail-Marketing bei mir selber so einen hohen Stellenwert hatte, habe ich das natürlich selber die ganze Zeit genutzt, war aber bei den Anbietern, wo ich war, nie vollends zufrieden. Ja, also ich will die jetzt hier nicht alle einzeln benennen, aber ich war bei 2 Amerikanern, 1 Deutschen, danach wieder bei Infusionsoft, das will ich euch sagen. Infusionsoft, toller Laden, aber halt auf einem Status, wo ich mir dachte, das kann ich keinem deutschen kleinen Unternehmer empfehlen. Also wenn ich jetzt mit meinem Programmierer 3 Monate dafür benötige, das irgendwie zurecht zu frickeln, dass ich damit meine Prozesse abbilden kann. Das kann ich keinem kleinen Unternehmer empfehlen und ich würde gerne was haben, wo die Hürden nicht so groß sind und was ich letztlich auch weiterempfehlen kann. Und zu dem Zeitpunkt war das Geld da und eine Menge Übermut. Und dann hat man halt gesagt, okay, ich starte jetzt mal eine Software. Bestimmt kann ich in einem Jahr vielleicht schon das erste Geld verdienen, aber das dauert alles, hat alles sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis sich das monetarisieren ließ. Aber das war letztlich der Grund dafür, dass ich gesagt habe, hey, ich will niemanden mehr haben, der mir dabei reinreden kann, wie ich bestimmte Politik mache. Weil E-Mail-Marketing, weißt du vielleicht selbst, ist ja auch eine sehr starke politische Sache. Was geht rechtlich in Ordnung? Wo macht der Anbieter seine Vorgaben, die einem vielleicht nicht schmecken? Wo ist vielleicht der Anbieter gezwungen, gewisse Vorgaben zu machen, die gar nicht aus der eigenen Feder kommen? Also wir sind ja da eher so aufgestellt, wir haben da so ein paar Grundsätze, zum Beispiel volle Transparenz ist bei uns ein Grundsatz. Ja, es gibt diverse Anbieter, wo bei der Öffnungs- und bei der Klickrate zusätzlich fantasiert wird. Also wo dann irgendwie versucht werden, irgendwelche Mittelwerte zu machen. Oder Shadowbanning. Ja, du denkst, du hast eine E-Mail-Adresse, die in Ordnung ist, da gehen aber schon seit Monaten wird überhaupt nichts mehr hin verschickt und sowas. Da sind wir sehr straight und sehr geradeaus und ist natürlich auch schön, wenn man so ein bisschen so als Marketing-Freak die Möglichkeiten hat, da etwas mitzugestalten, was man im Endeffekt selber gerne benutzt. Und da ist viel Liebe reingeflossen und das ist nach
einigen... Das merkt man auch, wenn man mit dir spricht oder wenn man dich hört, dass halt viel Leidenschaft drinsteckt und dass das halt so ein Baby von dir ist. Du hattest aber doch meines Erachtens auch irgend so eine kleine Fuck-up-Story oder irgendwas wurde so kurz aufgedatscht. Bist irgendwie erinnere ich mich daran, oder Daniel? Bin ich,
Also
bin's
ich
gerade.
habe eine als Fuck-up-Story ist die ist der ich drücke es mal in einem schönen Satz aus. Ich habe es geschafft, 9 Jahre lang in Deutschland eine Drohnenfirma am Leben zu halten. So kann man so ausdrücken. Ich kam 2012 auf die glorreiche Idee mit der Headline Hardware is the new Software, mir somit das schwierigste Produkt vor Raketen herauszusuchen, was man irgendwie machen kann. Und dachte, ich bin in der Lage, Drohnen zu bauen und meine Marketingkenntnisse dafür zu nutzen, diese Drohnen dann zu vermarkten. Und habe das auf die Beine gestellt als Startup mit Investoren, mit Banken, die da reingegangen sind. Also da muss ein großer sechsstelliger Betrag, siebenstelliger Betrag aufgebracht werden, um das zu machen. Und die Wahrheit ist, wir haben das einfach nicht auf die Kette bekommen. Das hat sich hinterher so entwickelt, dass das nichts mit meinen Marketingkenntnissen zu tun hatte, sondern ein härtestes Projektgeschäft war, wo ich am Ende zwei große Kunden hatte und für die quasi so ein Drohnen-Allround-Service war. Und hatte da nicht in dem Sinne ein skalierbares Businessmodell. Und da gab es immer so ein Auf und Ab. Also entweder man hatte viele Hunderttausend auf dem Konto oder das Konto wäre ins Minus gelaufen, wenn da mal ein paar Sachen nicht geklappt hätten. Und irgendwann hat es halt nicht mehr geklappt. Und dann bin ich da schon durch eine sehr bittere Phase gegangen. So, wenn man so auf die letzten Monate dazugeht und man merkt, okay, ab jetzt musst du aufpassen, ja, ab jetzt geht es darum, dass du dir nicht sowas wie Insolvenzverschleppung dann noch mit einfängst, dann sitzt man da im Wochentakt vor irgendwelchen Excel-Listen und kann letztlich nur irgendwie gewiss darstellen, so, hey, ich bin nicht überschuldet in dem Sinne. Die Leute sollten nur mal ihre Rechnungen bezahlen oder ihre Zuschüsse, die nicht ankommen sollten und so weiter. Aber irgendwann ging die Nummer nicht mehr auf und das ist dann quasi die Fuck-up-Story gewesen mit vielen interessanten Höhen und Tiefen, wie man sie bei der Drohnenfliegerei erwartet. Also da waren auch viele, ich drück's mal so aus, bei einem Kunden zu sitzen, der da beispielsweise eine Behörde, die da sitzen mit 20 Einsatzleuten und dann hat man einen Absturz einer Drohne. Das sind dann immer so die Momente, wo man sich denkt so, schön. Zwischendurch gab es dann so witzige Sachen, wo man es dann hinbekommen hat, genau so einen Moment nochmal umzudrehen und die dann dazu zu bekommen, dass die einfach nochmal nachbestellt haben. Direkt am selben Tag, direkt wo es passiert ist. Aber ich kann es niemandem raten, das in der Art zu machen. Hardware in Verbindung mit Elektronik, in Verbindung mit rechtlichen Hürden. Da sind so viele Spielfelder, die einen davon abhalten, normales Business zu machen. Und ja, das war quasi der Ausflug in die Drohnenwelt, ja, wo ich dann auch mal so eine schöne Insolvenz quasi mitmachen konnte. Schön natürlich in Anführungsstrichen, wie gesagt, die letzten Monate, die waren schon sehr spannend, was so die psychische Verfassung angeht, wenn man da durchgeht. Ja, das war quasi so ein guter Downer.
Okay. Ja, aber zeigt trotzdem, dass es, man muss nicht aufgeben, ne? Also es gibt dann doch irgendwo immer noch mal Licht am Ende des Tunnels. Bist du dann da direkt danach dann irgendwie zu Quentin? Und nee, eigentlich einen Ticken später, glaube ich noch, oder?
Letztlich sind die beiden Projekte fast zeitgleich gestartet. Also die erste Zeile Code von Quentin wurde 2013, sage ich mal, geschrieben. Dann gab es da immer mal wieder ein paar Pausen. Die Gründung von Quentin war 2016. Also das lief eine Zeit lang parallel. Ich bin auch nicht bei Quentin Geschäftsführer. Das mache ich mit dem Christian zusammen. Aber das lief parallel und ich bin dann quasi nahtlos zu Quenten rübergegangen, wo ich vorher nicht voll engagiert war und seitdem halt quasi voll engagiert bin. Ja.
Sehr gut. Warum eigentlich Quenten?
Warum Quenten? Wie ich sagte, das ist aus der Frustration
Also
heraus entstanden.
der Name, ne? Das meine ich.
Ach
Ich
so,
meine,
der
warum der
Name,
Name
der
Quenten?
Name, der Name, der Name. Die Story ist noch nicht rund, da muss ich mich zurückhalten. Ich sage mal hier
Okay.
mit der Aussage darüber, es ist letztlich ein Projektname zum richtigen Firmennamen geworden und unser Maskottchen ist ein Oktopus. So ist quasi so ein bisschen so die Story dahinter, die nicht rund ist. Wie gesagt, ich muss noch mal an der Story feilen, aber es ist ein Projektname ist zum richtigen Firmennamen geworden, weil das Projekt hat sich lange hingezogen, die Software hat den Charakter bekommen. Auch jetzt, wenn man sich das Wording der Kunden anhört, dann ist das Quenten erledigt das für mich und dann hat das also schon irgendwie den personifizierten Charakter in irgendeiner Form getroffen.
Ja, okay. Ja, wie gesagt, weil ich frage jetzt nur wiederum auch wieder unter Marketing-Aspekten oder SEO-Aspekten, ja, du sagst, wo stehst du da, wenn ich E-Mail-Marketing suche oder wenn ich sage, hey, gib Quenten ein, dann musst du ja trotzdem irgendwie, wie schreibt man das? Ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie, dass es selbsterklärend ist.
Ich hätte lieber das I mitgehabt, Quentin. Wir sind schon länger dabei, zu versuchen, die Domain zu kriegen. Nicht so einfach. Da verschätzt man sich vielleicht doch manchmal bei den Preisen, obwohl wir wirklich bereit wären, wirklich schon etwas Signifikantes dafür zu bezahlen. Für das I hat es nicht gereicht. Aber genau da stellst du die Frage, wie nennt man so eine Software, wobei eine Software letztlich ein sich ständig evolvierendes System ist? Wo vielleicht bald Features mit hinzukommen, die nicht so hart am E-Mail-Marketing sind. Wir sind mit E-Mail-Marketing gestartet. Wir haben danach ein Förderprojekt gehabt, wo wir ein CRM entwickelt haben. Das bringen wir im Marketing nicht so weit nach vorne. Also ein Sales-CRM, ein sehr schlankes CRM, was eher dadurch strahlt, dass es viele Funktionen nicht hat und demzufolge auch ohne irgendwelche Hürden zu benutzen ist. Auch so ein bisschen unter dem Aspekt, es gibt ganz tolle CRM-Systeme, aber es gibt gewisse Sachen, da benutzen die Leute doch das, was sie schon immer benutzen. Die haben ihr ERP-System, die haben ihr Rechnungserstellungssystem. Was Termine angeht, wird Google bald wahrscheinlich Calendly ablösen. So ist da meine Prognose. Also es gibt auch x diverse CRM-Tools, die da sind, die dann sowieso keiner nutzt. Also ja, wir haben da auch ein CRM drin und vereinen demzufolge CRM und Marketing Automation in einem System, sodass es eben mega leicht möglich ist, in auch komplexeren Marketing-Trichtern hier Leute in gewisse Stufen im CRM zu schicken oder umgekehrt, wenn sich gewisse Stufen im CRM ändern, dass dann einfach irgendwelche E-Mail-Serien gestartet oder gestoppt werden. Und ja, das entwickeln wir dann weiter aus. Und dann hätte man jetzt, ist man jetzt der E-Mail-Sender, aber so siehst du, dann beginnt man als E-Mail-Sender. Wir haben Landingpage-Bilder drin. Die Wahrheit ist die, das hatten wir heute noch in einem Team-Meeting. Diese ganzen, so viele Business-Tools werden mittelfristig zu All-in-One-Systemen. Also irgendwann schreit jeder nach dem Landingpage-Builder, dann muss E-Mail-Sequenzfunktion drin sein. Also da sind sehr, sehr viele, die, wenn auch mittelfristig, alles abbilden. Und da dachten wir uns, dass so ein prägnanter Name besser ist und man ist viel flexibler, wenn man irgendwann ja,
Ja, dass du nicht in so
Produkterweiterungen
eine
hat.
Schublade reingesteckt wirst, beispielsweise. Naja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Okay. Ja. Ich hätte mir jetzt halt zum Beispiel eher was vorgestellt, was halt aussprechbar ist oder wo du nicht sagen, wie schreibt man das halt nicht, ne? Mit WQ und wie schieß mich tot, ne? Sondern halt, keine Ahnung. Irgendwas wie Windows, ne, wo du sagst. Das ist halt wie, ne? Denk an Fenster und so weiter. Ja, okay. Ja, aber es trotzdem, ich
Schwieriges
finde es,
Thema.
ja, das auf jeden Fall, das ist richtig. Ich will auch ausdrücklich nochmal sagen, dass es sich hier nicht um bezahlte Werbung handelt, sondern wir sprechen da wirklich ganz locker drüber, weil mich auch das Thema selber interessiert. Was mich mal interessieren würde, ist das Thema Datenschutz nochmal. Hat Quenten Server in Deutschland oder Europa?
Wir sind damals gestartet zu dem, was man macht und was man nicht macht. Wir wollten eigentlich nur coole Marketing-Automation machen und nicht Postbote spielen, weil das ein komplett anderes Business ist, das tatsächliche Versenden von E-Mails. Und mit der Einführung der DSGVO haben wir halt da unseren Teil getan. Wir haben zwei Anwaltsagenturen beauftragt, uns beraten lassen, haben unsere komplett eigenen Mail-Server auf der Hetzner-Infrastruktur aufgestellt. Also die stehen in Frankfurt. Wir sind gerade dabei, jetzt noch US-Server und so weiter aufzusetzen, die dann in den USA sein werden. Aber was das Thema Datenschutz angeht, wir werden wahrgenommen, und so funktioniert auch unser Marketing, als Lösung für kleine Unternehmen. Wir haben eine hohe Affinität zu der Internet-Marketing-Branche, Coaches, Berater und Autoren, aber auch diverse andere Kunden mit dabei. Und zu den diversen anderen Kunden gibt es auch noch welche, die eine komplett andere Produktlinie buchen, und zwar unsere Enterprise-Produktlinie, wo dieses Thema Datenschutz sogar noch mal eine Stufe weiter getrieben wird, nämlich wir verkaufen dort unsere Software als On-Premise-Lösung auf deren bereits abgenickte Infrastruktur und machen da quasi eine andere Art von Software-Überlassungsvertrag und sind da in der Lage, wenn es technisch notwendig wäre, so weit zu gehen, dass nicht mal wir Zugang zu den Daten hätten. Also was das Thema Datenschutz angeht, ist eben im Bereich von, wie nennen wir sie mal, Unternehmen in Staatsbesitz als Beispiel, also so halbstaatliche Organisationen oder große Konzerne, wo es dann eben so ist, dass der Datenschutzbeauftragte wirklich das Marketing torpediert, also wo es wirklich, wirklich schwierig wird. Und auch für uns war das interessant, mal durch so ein Risikoassessment zu gehen. Wir haben in der Tat von einem sehr großen Lebensmittelkonzern 217 Fragen gestellt bekommen. Die sind auf unsere Webseite gegangen. Die haben uns gesagt, welche Plugins aktualisiert werden müssen. Und also das war schon sehr spannend, da mal durchzugehen. Aber eben dadurch, dass wir es bei denen installieren können und gewisse restliche Sachen da gestimmt haben, haben wir den Deal bekommen, und die bestellen jetzt auch immer nach und so weiter. Also okay. Es gibt die kleinen Accounts, es gibt die kleinen Sales-Teams, sage ich mal, bis maximal 20 Leute, die sich unsere Software holen. Und es gibt eben die Enterprise-Kunden, wo es eben wirklich vornehmlich um Datenschutz geht. Was krasse Automatisierungen und so angeht, das machen die tendenziell weniger. Transactional Mails ist auch ein Thema. Für gewisse Stadtwerke machen wir die App-Kommunikation und so. Also da passiert viel, was wir noch nicht so dick nach außen tragen und wo wir uns dann auch wieder ein bisschen im Außenbild wandeln. Ja, also das, ja.
Kurz so Zwischenruf, dann, Transactional Mails, was heißt das?
Also beispielsweise, wenn du eine Bestellbestätigung bekommst, wo ein Link zur Rechnung drin ist oder wo eine Rechnung anhängt oder ein Link zu einem Webinarraum, das sind keine Werbemails von der Definition her, sondern die können als sogenannte transaktionale Mails gestaltet werden. Da darf dann halt kein Werbespruch drin sein, sondern die müssen dann sehr neutral sein. Aber die haben dann zum Beispiel keinen Austragelink, oder da muss kein Austragelink da sein. Also kann man sich vorstellen, wenn man als Stadtwerke alle 6 Monate über die gespeicherten Daten informieren will, weil die Datenschutzbestimmungen so und so hoch sind, dann will man auch, dass die Mail gesendet wird. Und so kann man so ein bisschen auseinanderhalten, was sind transaktionale Mails und was sind Werbemails. Wir empfehlen, diese transaktionalen Mails auch zu nutzen, wenn es möglich ist. Also insbesondere am Anfang, wenn man ein Lead gerade frisch reinbekommt, also ein Kontakt registriert sich gerade frisch, dann ist es so enorm wichtig, den auch am Anfang zu aktivieren. Und da können Transaktionsmails eben auch einen Teil dazu beitragen.
Vielleicht kannst du nachher nochmal kurz was sagen. Weil ich frage nämlich auch deshalb wegen des Datenschutzes, weil normalerweise, wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner dich ärgert und sagt, ich hätte gerne eine Datenschutzauskunft, dann kann ich dir normalerweise, wenn ich jetzt beispielsweise eine Marke oder ein Tool wie ActiveCampaign nutze, nicht geben, richtig, weil die Daten auf dem amerikanischen Server liegen, oder? Liege ich da falsch?
Ich will da nichts Falsches sagen. Also in den USA gibt es einmal ganz eigene Gesetze und dann gibt es natürlich eben auch solche für Anbieter wie ActiveCampaign. Die werden ihr Ruleset haben, dass die sich schon an die europäischen Datenschutzbestimmungen halten werden. Es gibt aber viele Firmen, die wollen einfach auch nicht, dass die Daten irgendwie in die USA wandern. Könnte sogar Amazon frei und so weiter gefragt werden, aber ja,
Okay,
das.
nachvollziehbar. Okay. Also haben die vielleicht auch eine Lösung? Ich will bis jetzt hier nicht so einen Deep Dive machen, aber das war für mich
Ich
jetzt wirklich mal ein
will
Interesse.
die nicht zu sehr bashen. Also ich glaube, die meisten, die versuchen sich natürlich schon da dran zu halten. Und ich glaube auch nicht, dass die internationalen Anbieter irgendwas so grundsätzlich aktuell falsch machen. Da gab es sicherlich mal eine Übergangszeit, wo das problematisch war. Es sind eher die Firmen in Deutschland, die denn da trotzdem noch gewisse Probleme haben, wenn es darum geht, die Daten irgendwie in die USA zu schicken. Ja, also
Okay.
das Problem gibt es durchaus.
Okay, alles klar. Dann will ich mal darauf eingehen, bevor wir mal zu den Tipps kommen, weil das ist ja vielleicht mal interessant, was sagt, warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen? Nochmal, wenn einer sagt, ich kenne mich mit E-Mail-Marketing nicht aus, macht das überhaupt Sinn? Weil ich habe das nämlich auch lang vernachlässigt, auch weil eine große Unternehmensberatungs-Consulting-Agentur in Deutschland gesagt hat, das macht man nicht mehr, das ist Quatsch, ja. Und das hat mich viel Geld gekostet, weil ich Werbung geschaltet habe und habe aber die E-Mail-Adresse nicht eingesammelt, ja.
Ja.
Das ist natürlich total dumm. So, ich bin eines Besseren belehrt worden im Nachhinein. Und jetzt habe ich für mich selber nämlich mal reflektiert, weil ich habe ja seit Jahren einen YouTube-Kanal, ich habe meinen Podcast, ich habe keine Ahnung, was ich alles schon gemacht habe. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, wenn ihr beispielsweise mal vergleicht YouTube zu Bestandskunden oder zu Followern in einem E-Mail-Marketing. Dann hast du ja bei YouTube ungefähr, wenn man sich mal den Schnitt anschaut, bei allen erreichst du roundabout maximal 5% deiner Follower. Maximal. Ja, also wenn man jetzt überlegt, du nimmst mal den Durchschnitt, kann man sich wirklich angucken, du hast jemand, der 100.000 Follower hat, der kriegt im Schnitt pro Video 5.000 Aufrufe. Und bei den 5.000 Aufrufen, also es gibt Ausreißer, ja, aber schau doch mal den Schnitt an, wenn du mal durchgehst, haben die 5.000 Aufrufe und von den 5.000 sind ja nicht alle Bestandskunden, also nicht alles Follower, sondern ja teilweise auch neue, die über die For You-Page, also über den Newsfeed von YouTube kommen. Aber wir lassen mal die 5% stehen. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt, also mal 5.000 oder 100.000 Leute in meiner E-Mail-Liste drin hätte, ja, bis als Vergleich, ja, dann würde ich nicht nur 5% erreichen, sondern ich liege jetzt bei einer Öffnungsrate. Ich bin jetzt nicht so gut. Also auch selbst mit ChatGPT bin ich jetzt nicht so gut. Ich frage ChatGPT schon immer, gib mir mal fünf Vorschläge für eine gute Betreffzeile. Aber das kann es, glaube ich, noch nicht so richtig. Aber dann bin ich im schlechtesten Fall bei über 30%. Ja,
Das
also
stimmt, ja.
eigentlich. Ja, eigentlich liege ich so um die 40% oder sowas bei meiner Liste, was ich an Leuten erreiche, die zumindest eben über meine Betreffzeile stolpern. Selbst wenn sie es nicht, also nicht 40% Öffnungsrate, musst du überlegen. Aber die selbst ja auch meine Nachricht sehen. Ja, also ähnlich wie beim Podcast, selbst wenn sie nicht reinhören, aber in der App sehen sie zumindest mal mein Profilbild, wenn sie aktualisieren. Ja, das heißt, für mich war dann irgendwann klar, ich erreiche über die E-Mail-Liste mehr Leute als über alles andere. Also ist es besser, bevor ich Leute jetzt, sagen wir mal, beispielsweise auf dem YouTube-Kanal leite, die lieber in meine E-Mail-Liste zu leiten. Über irgendwas, über ein Freebie, über ein Tripwire oder was weiß ich auch immer, was es da für Möglichkeiten gibt. Das war meine Erkenntnis. Ja, man hat gesagt, okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Willst du dem noch was hinzufügen, Daniel, oder war du?
Ich könnte jetzt weit philosophisch ausholen. Und zwar beginnen wir bei einem Spruch, den ich von dir Kräuter geklaut habe. Bauen auf fremdem Land. Du bist eben
Ja.
bei Social Media, du bist davon abhängig, wie die Algorithmen deine Ausstrahlung bestimmen. Du hast selber nicht den Lead und das kann von einem auf den anderen Tag vorbei sein. Und so haben gewisse Sachen auch einen gewissen Trend. Dann, wie du sagst, die Durchdringung. Das ist ja letztlich Push-Marketing. Das Ding wird in deren, die E-Mail wird in deren Postfach abgelegt. Die müssen sich damit beschäftigen. Ja, zu YouTube gehe ich aktiv hin. Ich suche mittlerweile nicht mehr. Wer benutzt bei YouTube noch eine Suchfunktion? Es geht nur noch, oder kaum, es geht vornehmlich nur noch darum, den Feed zu konsumieren. Also ist das auch eine Sache, wo ich vielleicht gewisse Zeit lang überhaupt gar nicht hingehe und dann gewisse Sachen nicht mitbekomme. Ich bringe das in einen anderen Kontext. E-Mail-Marketing ist wie Sojasauce. Damit wird alles besser. Also selbst wenn du Social Media Marketing machst, du machst deine YouTube-Videos und du hast deine Werbepitches da drin und du verlinkst in der Beschreibung und machst vielleicht einen kurzen Pitch im Video, dass die Leute sich zu deinem Newsletter anmelden sollen oder dass du irgendwie einen coolen Report oder irgendetwas Wertvolles vorbereitet hast. Wenn man das dort einbringt, dann kann man das rechts und links befruchten. Also du kannst dann ja auch an deinen Newsletter einen Link senden zum neuen Video, wenn du das ein bisschen pushen willst. Und anders hast du halt diesen nachhaltigen Kanal, den man sich damit schlichtweg noch aufbaut. Also beim E-Mail-Marketing ist es tatsächlich so, da arbeitet die Zeit ja für einen. Ob man kostenlose Leads einsammelt oder ob man auch nur E-Mail-Marketing vernünftig für seine Kunden macht. Hier sind auch viele Leute schwach, also die denken, hey, E-Mail-Marketing, das muss ich jetzt von null anfangen. Nee, fang doch mit deinen 50 Kunden an oder mit deinen 200 Kunden und trag die mal in so ein System rüber. Meinem rechtlichen Verständnis nach, bitte den Anwalt fragen, darfst du Kunden durchaus anschreiben? Das muss thematisch, muss das passen, da muss ein Austragelink drin sein, aber da passiert nichts. Das ist ja der Fun Fact. Seit der DSGVO gibt es bedeutend weniger Abmahnungen. Also das Problem als solches ist viel kleiner geworden. Ich hatte damals immer so einmal im Jahr kam immer irgendwas. Irgendwas kam. Hatte immer so denselben Ablauf. Man hatte die Wahl, entweder ärgert man sich mit denen oder man macht eine Unterlassung ohne Kostennote und dann war man das Ding wieder los, wenn man tatsächlich Schuld hatte oder man hatte auch nicht Schuld. Ja? Und da waren wirklich. Manchmal stellt man sich ja auch blöde an. Oder wenn du Affiliate-Marketing machst, auf einmal wirst du in Haftung genommen für irgendetwas, was der Affiliate macht oder so. Aber ist kaum noch was. Ich bekomme da kaum noch was von mit. Also, E-Mail-Marketing macht alles besser. Ob ich Suchmaschinenoptimierung mache und auf meiner Webseite ein Formular habe, ob ich Social Media Marketing mache, über egal welche Plattform, ich kann das immer nutzen, um meine Liste aufzubauen und schaffe mir damit eine echte Sicherheit, weil das ist nicht bauen auf fremdem Land, das ist deine Liste. Die kannst du zur Not zu einem anderen Anbieter umziehen, die kann dir keiner wegnehmen. Klar muss da eine gewisse Pflege und so weiter mitgemacht werden, aber da ist eine ganz andere Kontrolle darüber. Und wenn man das mal in Zahlen bringt, wie du das mit der Reichweite verglichen hast, die ändern sich immer oder so, aber selbst bei der Zahl sagt man, dass E-Mail-Marketing 40 Mal stärker ist als die Reichweite im Social-Media-Marketing. Also mit einer Liste von 1000 Leuten kannst du genau so viel Geld verdienen wie mit einem YouTube-Kanal von 40.000, 50.000 Leuten. In der Art und Weise kann sich das schon abspielen, was die Reichweite und die Klickstärke angeht. YouTube hat noch andere Monetarisierungswege, ist klar, aber ja, deswegen bin ich auch ein Botschafter für E-Mail-Marketing. Jeder, der Business betreibt, ich weiß nicht, ob man es als Schlüsseldienst hinbekommen kann, aber es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man nicht auch etwas mit E-Mail-Marketing anfangen kann. Und da kommt das Ei nicht vor dem Huhn. Man hat oftmals gewisse Datensätze schon da. Man kann sich auch mal für die ersten Datensätze mal ans Telefon setzen und einfach mal, das sind die Visitenkarten, anrufen, ey, wir haben uns da und da getroffen. Wir beide haben das Thema XY. Kann ich dich in meinen Newsletter eintragen? Ja, alles klar. Dann notiert man sich das. Dann ist man in vielen Hinsichten schon zumindest mal in der Lage, sich die ersten 50 oder 100 Leads aufzubauen und einfach mal zu versenden. Weil ich nämlich noch nie einen Newsletter versendet habe, dann will ich auch nicht den ersten Newsletter an 30.000 Leute schicken.
Ja,
Das
das
ist eine
macht keinen
ganz
Sinn.
andere Verantwortung, ein ganz anderes Ding. Und wie ich sagte, da arbeitet die Zeit für einen. Also E-Mail-Marketing macht wirklich fast
Absolut
alles.
Sinn. Ja, und ich glaube auch wirklich überall, weil du weißt ja nicht, was du oder wann du es mal brauchst. Lieber brauchen und nicht, dann lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht, nee, du weißt schon, was ich meine, ne? Also den Spruch halt, ne? Weil wenn beispielsweise, jetzt krauchen einige rum, die im Automobilzulieferersektor sind. Ja, und ich kann mich nämlich an einen erinnern, der hatte auch, ist eine irgendeine Story gewesen, die hatten auch Probleme bekommen mit dem Absatz und haben dann praktisch angefangen und haben statt, weil sie gesagt haben, hey, wir haben doch eine Werkstatt, also können wir doch alles herstellen und haben die edle Grills hergestellt. Jetzt fehlt mir zwar noch die Brücke, wie ich von einem Automobilzuliefererkunden zu Grills hinkomme, aber wie gesagt, vielleicht fällt einem dann auch dazu noch irgendwas ein, ja. Dann hast du zumindest mal eine Datenbank. Und wenn ich das kurz ergänzen darf, wenn du mal siehst bei Facebook also Bauer auf fremdem Land, die Facebook-Gruppen sind massiv eingeschränkt worden. Früher hatten die eine super Reichweite. Dann wollte Facebook nur noch, dass es monetarisiert wird, dass du also zahlst dafür für die Reichweite. Bei YouTube, wenn du schaust, wo die Reels kamen, war plötzlich die Section weg mit deinen normalen Videos. Haben die Reels belegt. Jetzt mittlerweile habe ich auf der Startseite, hatte ich schon gehabt, habe ich 10 Videos oder ich glaube 10 und dann waren mindestens 2 davon Advertising. Das heißt, du hast gerade mal mit 8 noch die Möglichkeit, in Sicht, also mit 8 organisch in den sichtbaren Bereich zu kommen. Ja, also ohne zu scrollen. Und das ist schon, da hast du recht, das kannst du nicht beeinflussen. Oder ein Kunde von mir, der hat jetzt erst abschalten müssen, der hat einen sehr erfolgreichen Job für Damastenmesser. Und der musste runterfahren nach dem Anschlag in Solingen. Ja, musste plötzlich ausschalten. Da denkst du gar nicht dran. Ich sag, was ist denn los? Und er hat gesagt, ja, ich musste abschalten, weil er hat einen Shitstorm bekommen. Ja, weil Leute, die nach dem Anschlag in Solingen gegoogelt haben, haben plötzlich seine Messer als Vorschlag bekommen. Total bescheuert, hat aber keinen Einfluss drauf. Ja?
Ja.
Und da bin ich voll bei dir, ja, diese Liste habe ich im Griff. Der E-Mail-Provider, selbst wenn der auf blöd macht oder pleite macht, kann ich umziehen mit den Daten. Die Daten bleiben bei mir. Das ist ein sehr schöner Hinweis. Dankeschön, Daniel.
Ja, man muss auch bewusst sein, was man damit eigentlich hat. Also man hat auf der einen Seite seine eigene Liste, ein bisschen Sicherheit, aber richtig betrachtet hat man eigentlich so etwas wie einen kleinen Verlag.
Ja.
Wo man wiederum eine Reichweite hat, die man auch als Pfund hat, wenn es um Geschäftspartnerschaften geht. Also du weißt es selber, wie das ist hier. Du gibst mir ja quasi hier in gewisser Weise eine Bühne. Das ist ein Geschäftsmodell, anderen Leuten auch eine Bühne zu geben. Und die schafft man sich damit auch. Und viele bei der Herangehensweise, die vergessen dabei, dass man ja gar nicht unbedingt immer alles selber machen muss und dass man auch gar nicht von dem Newsletter der Firma immer selber der Absender sein muss. Von der Quenten.com E-Mail-Adresse, da senden 3-4 Leute ab. Das muss also gar nicht mal immer dieselbe Person sein. Das denkt man manchmal so, dass es an einem irgendwie ranhängt. Und wenn man da nicht zu ambitioniert rangeht und sagt, ich, keine Ahnung, ich mache einen Newsletter die Woche, um zumindest mal irgendwie einen Start zu haben, dann ist das eine machbare Sache, die eigentlich jeder
hinbekommt. Da haben wir die Brücke nämlich zu den Tipps. Ja, weil das Coole ist ja, du hast ja die Fakten. Du bist ja nicht irgendeiner, der sagt, ich versende mal E-Mails selber, sondern du hast ja den Zugriff auf die Fakten, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das hast du auf dem Vortrag auch schon mal gesagt, gibt es die besseren Wochentage? Ja, nein. Gibt es die richtigen Uhrzeiten? Tendenziell ja, nein. Fangen wir mal mit dem an.
Ich würde mich jetzt schwer tun, da die Zahlen aus dem FF zu ziehen und hier die allgemeinen, also es gibt so ein paar Sachen, wo man immer denkt, okay, ich sende lieber dienstags, donnerstags, sonntags. Das wären so die besten Mailtage für meine Zielgruppe. Das kann aber durchaus unterschiedlich sein. Und auch bei den Uhrzeiten, da bin ich eher dann so drauf, dass ich sage, wenn ich jetzt so eine Launch-Aktion mache, da schicke ich welche morgens, da schicke ich welche frühen Nachmittag, da schicke ich welche um 19 Uhr, um auch die Leute an unterschiedlichen Zeiten abzuholen. Aber ich glaube auch nicht, dass das so der allerhöchste, insbesondere wenn man gerade anfängt, sollte man einfach Newsletter senden und dann anfangen, selber seine Erfahrung zu machen. Und wenn man im Kopf hat, Mehrwert zu liefern und seinen ganz normalen Menschenverstand einstellt, dann braucht man sich damit am Anfang noch nicht wild machen, ja.
Okay, alles klar. Gibt es zu viele Mails? Weil Leute sagen, nee, eigentlich nicht. Wenn sie gut sind, gibt es nicht zu viele Mails.
Mehr als 3 am Tag wären tatsächlich mittlerweile technisch als zu viel betrachtet, unter Umständen. Das Zustellen von E-Mails steht auch immer mal wieder unter Attacke quasi. Also die Mailbox-Provider, logischerweise ist ja auch deren Bestreben, sich vor Spam zu schützen. Gerade hat Google neue Regelungen einbezogen. Wir vermuten, dass da List-Fingerprinting betrieben wird, dass da viel geschaut wird, wie ist das Engagement. Ne? Deswegen, also da gibt es auch nicht mehr so die Spam Keywords unbedingt, daran haben wir noch nie geglaubt, aber so Engagement wird halt gemessen und da kann es mittlerweile durchaus mal sein, dass ein großer Teil der Mails tatsächlich später ankommt, weil sich Google sagt, okay, ich will erstmal schauen, wie interagieren die Leute da tatsächlich mit.
Das heißt, die schauen sich an, was also meinetwegen so ein Testlauf, meinetwegen von 10 Leuten oder von 100, je nachdem, und dann gucken die, okay, wenn die Durchklick gerade schlecht ist oder der Link nicht geklickt wird oder sonst irgendwas, ja, dann sagen die, nee, das ist doch eher Spam und liefert die unter Umständen gar nicht aus.
Es gibt einen Status, der nennt sich Dereferred. Also wenn du auf den Server schaust, dann hast du einen Status, der heißt Failed, einen Status
Ja.
Success und einen Status Dereferred. Und dieser Dereferred-Status, der ist in den letzten Monaten langsam, beruhigt sich das wieder, ist bei Google unglaublich hochgegangen, wo wir eben halt die Mutmaßung haben, dass die eben neue Regeln dort haben. Und da machen die genau das. Also sage ich mal, da kommen 1000 E-Mails von einem Newsletter an, dann lassen die erstmal 100 durch und schauen mal, wie interagieren die mit diesem Newsletter? Werden die geöffnet? Werden die gescrollt? Werden die geklickt? Wie lange wird damit hantiert letztlich?
Okay,
Und
spannend.
das ist einer der Indikatoren, ja.
Bezieht sich aber logischerweise dann ja nur auf die Gmail-Adressen, ne?
Ja, aber das machen alle Anbieter in irgendeiner Form. Und die einen machen es logischerweise jetzt mit AI oder schon lange mit AI. Ist ja nicht so, dass das da irgendwie was wirklich Neues ist. Und teilweise mit echten Menschen. Also bei der Telekom, da kannst du das durchaus haben, dass ein echter Mensch auf deine Webseite geht und schaut, ob du deinen Double Opt-in-Prozess ordentlich machst. Ja, und wenn nicht, dann kann das sein, dass du nicht mehr an die Telekom zustellst, ja. Hat
Das
aber den
ist
anderen Vorteil, die erreichst du wenigstens. Also wenn
ja.
du Newsletter machst und die Telekom hat dir deine Daten zugemacht, dann kann man die tatsächlich per E-Mail anschreiben. Man findet die E-Mail, die Postmaster-Adresse von der Telekom und da antwortet jemand innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und wenn man selber das richtig gemacht hat, dann nehmen die auch danach das Blacklisting sofort wieder raus und listen einen erstmal für 6 Monate white. Also das ist ja schon mal
Faszinierend.
gut, dass man da welche erreicht, ja.
Kriege ich das raus, dass ich geblacklistet bin? Also ob ich jetzt bei Hotmail oder sonst wie auch immer oder web.de, wie auch immer auf der Blacklist stehe?
Du hast das zum Thema Transparenz bei uns. Also du siehst bei uns logischerweise den E-Mail-Status und es gibt ja so ein paar, was weiß ich, abgemeldet, Single Opt-in, Double Opt-in und dann gibt es den Status geblockt, Spam und innerhalb dieses geblockt Status, da gibt es halt diverse Unterdinger. Und bei uns siehst du das zum Beispiel in dem Ausschlag, dass du auf einmal besonders viele Spam Meldungen hast und dann muss man mal ein bisschen eintauchen und dann sieht man auf einmal, oh, Telekom hat es erwischt. Das passiert durchaus mal, ne? Auch wenn man alles richtig macht, dann wird man vielleicht falsch kategorisiert, dann sieht man, oh, jetzt sind hier alle Telekom-Adressen auf gesperrt oder temporär gesperrt. Wir haben da auch schon so gewisse Sachen, wo wir sagen, mit der Servernachricht gehen wir so um und mit der gehen wir so um. Aber wenn die Telekom an uns quasi zurückschickt, hey, das hier ist ein Spam-Ding, dann wird das bei uns erstmal geblockt. Und dann muss man das selber erkennen durchaus und da hinterher sein. Da assistieren wir dann. Aber egal, bei welchem Absender man ist, sollte man das mal erlebt haben. Der Tipp, Postmaster-E-Mail-Adresse von der Telekom suchen und die einfach anschreiben. Ein bisschen darüber aufklären, das war die E-Mail, die ich gesendet habe. Die vielleicht in den Anhang packen, das Original, und dann kommen die damit schon
Okay,
zurecht.
sehr gut. Du hast vom Text mal was gesagt. Wenn man irgendwas bewegen möchte, dann ist weniger Text plus ein GIF, kann ich mich erinnern, irgendwie dran. Ne? Hast du da mal so einen Tipps ganz kurz noch? Ich sehe nämlich gerade, uns rennt dann doch die Zeit davon. Schon dreiviertel. Da ein paar Tipps, wie gesagt, wann weniger Text, wann mehr Text? Ne? Wann war das mit dem GIF oder gibt es da irgendwelche messbaren
Wir machen gerade einen Launch, wo die erste E-Mail tatsächlich nur wieder eine Zeile hat. Also wir geben allen Affiliates als E-Mail-Vorlage, hier schicke ich diese eine Zeile. Ich glaube ehrlich gesagt, wir werden es ein bisschen aufweichen und noch eine Option dazu packen. Aber ich finde, bei solchen Sachen muss man, einmal hat das was damit zu tun, wie präge ich die Liste? Wenn die Liste gewohnt ist, 200
Macht Sinn, ja.
Wörter, E-Mails zu bekommen, dann ist das ein Ding. Dann hat das was damit zu tun, was ist tatsächlich der Maximalzweck? Wenn ich eine maximale Anzahl an Klicks bekommen will, dann mache ich wirklich Begrüßung, klicke hier für XY und das hat man schon gleich verlinkt. Du kriegst nirgendwo mit mehr Klicks hin als das. Also du kannst auch so beginnen und dann schreibst du wieder mehr Text runter, dann lässt die Klickzahl schon wieder nach. Also das ist quasi so eine super kurze Einzeiler-E-Mail mit einem komplett verlinkten Text. Das ist so ein Ding. Je nachdem, wie man seinen Newsletter geprägt hat, kann man das öfter ziehen oder nicht öfter. Genau. Auf der anderen Seite macht es auch durchaus mal Sinn, lange Content-E-Mails zu senden, wo schlichtweg gar kein Link drin ist. wo man nämlich eben genau das provoziert, dass die Leute scrollen und sich wirklich intensiv mit dieser E-Mail befassen. Ich drücke mich immer so politisch aus, aber ich glaube, wie du auch sagst, bei dem Podcast hier, es geht nicht mehr darum, dass es zu viel ist, sondern eher, dass man da bei gewissen Sachen auf den Punkt kommt. Und ich bin auch vom Story-Geschichtenerzähler, Tellerwäscher zum Millionär, bin ich immer mehr und nach den 2 Monaten in den USA noch mehr geprägt hin zu klarer Kommunikation. Ab der Betreffzeile. Also ich will, dass schon in der Betreffzeile deutlich wird, ich mache jetzt eine Buchempfehlung für XY. So gebe ich den Leuten nämlich die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, diese E-Mail auch einfach nicht zu öffnen. Also auch das kann ja ein Ding sein. Man hat ja nicht eine homogene Zielgruppe in dem Newsletter oder will sich tot segmentieren bei gewissen Sachen. Also unser Credo bei Quenten ist glasklare Kommunikation beginnend ab der Betreffzeile. Nicht die Leute reinhucken und also, aber wie gesagt, man kann als man könnte ein komplett anderes Marketing betreiben und es kann genauso funktionieren, ja? Also das ist nichts, ich will an dieser Stelle da nichts gegen einwenden. Das hat nur was damit zu tun bei uns. Ich bin da halt immer mehr ein Fan von ja.
Ja, holt mich aber auch ab, weil ich habe heute erst wieder eine E-Mail rausgeschickt und gesagt, Mensch, wie mache ich die Betreffzeile? Und dann habe ich mich wieder leiten lassen und finde es gut eigentlich, weil normalerweise stehe ich ja auch für eine klare Kommunikation und dann da reinschreibst, okay, das ist das Ding. Und wenn halt weniger öffnen, dann, sie wissen aber gleich, um was es geht. Ja, ist ja auch
Genau.
fair. Ja.
Genau, genau,
Ja, bin
genau.
ich bei dir. Nee, holt mich absolut ab. Und als letzte Frage, was mich noch interessieren würde, die Ausstiegsrate. Gibt es da so messbare Dinge, wo man sagt, was normal ist? Weil es gibt ja immer Leute, die sich abmelden, wenn du eine E-Mail
Du meinst die
rausschickst.
Abmelderate? Ich werde einfach in
Ja.
diesem Moment mal ganz kurz in meinen Account hier reinschauen.
Weil ich habe immer so um die 1%, die verabschieden sich immer, aber es kommt wahrscheinlich auch immer drauf an.
So, du hast 1% und ich.
Ja.
Oder warte.
Der hat, glaube ich, auch sogar schon mal 3% oder so. Das lag aber eben daran, weil ich dann manchmal E-Mails an alle geschickt habe, ne? Und dann hast du natürlich eine, wenn du es nicht sauber getaggt hast, beispielsweise.
1% Abmelderate.
Ja.
Das war der Grund, warum ich den vorletzten Anbieter verlassen habe. Ich
Ja.
konnte innerhalb eines Jahres zugucken, wie sich meine Liste quasi halbiert hat. Da konnte irgendetwas nicht stimmen. Nur mal so zu dem, was haben wir? Hier reden wir von Öffnungsraten. Wenn es mal ganz beschissen läuft, 15%, wenn es mal richtig gut läuft, 66%, aber in der Regel so 20, 25% Öffnungsrate. Ich nehme jetzt mal so eine E-Mail an knapp 10.000 Leute. Ausgetragen 20 Stück, 0,2%.
Wow, okay, das
So,
ist gut.
dann die letzte war hier 8 Stück abgemeldet, 0,08% abgemeldet. Wenn du wirklich konsequent über 1% hast oder um die 1%, dann vermute ich, und das glaube ich nicht, dass du zu selten versendest. Also wenn du jetzt irgendwie alle 3, 4 Wochen wartest, schickst dann einmal was, die haben dich vielleicht schon wieder halb vergessen, dann kann das sein, dass man das irgendwie so hinbekommt. Aber wenn man die Leute, wenn man regelmäßig schreibt, was man ja durchaus tun sollte, dann klingt 1% und wenn du auch sogar auf sowas wie 3% kommst, tatsächlich danach, dass irgendetwas stinkt.
Okay,
Um das mal so
spannend.
hart auszudrücken, weil du verlierst ja so hart Kontakte und das ist nicht. Das war eine von den Sachen, wo ich am Anfang erzählt habe, was sind die politischen Sachen, die bei gewissen, die irgendwo laufen können. Und das war echt der Grund meines Wechsels des vorletzten Anbieters. Hier habe ich die nächste E-Mail, 0,16. Also 1% ist schon meinem Gefühl nach schon bedeutend zu hoch.
Okay, auch spannend. Gut, again, what learned. Daniel, möchtest du kurz noch irgendwas hinzufügen, wo du sagst, das ist jetzt noch wichtig zu wissen, weil für mich ist jetzt nur noch wichtig, Umzug ist ja kein Problem. Also, dass ich Adressen rübernehmen kann, ist logischerweise auch rechtlich wahrscheinlich kein Problem, oder?
Kein Problem.
Und was ist aber mit Follow-up? Also ein Follow-up rüberzunehmen, das heißt, ich habe also einen bestehenden Prozess, ja, und möchte den ja nicht komplett neu erstellen. Macht ihr das? Macht das allein euer Team oder gibt es da auch Copy-Paste, keine Ahnung, oder mit Zapier? Was, nee, Zapier ist Quatsch, aber irgendwas, was halt geht.
Also, wir haben einen Umzugsservice. Also sprich, würdest du zu uns umziehen wollen, dann trittst du einmal mit mir oder mit unserem Support in Kontakt, sagst, du willst umziehen, dann kriegst du einen Migrationsmanager an die Seite gestellt, der mit dir einmal ganz kurz rübergeht und hauptsächlich mal die 80-20-Frage stellt mit, was kann hier raus? Ja, also man hat ja diverse Kampagnen da und diverse Tags unter Umständen, die einfach nicht mehr vernünftig in Benutzung ist, sodass man sich überlegt, so hey, das sind jetzt die, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4 Kampagnen, die wirklich gebraucht werden. Und dann werden die halt von uns vereinfacht gesagt nachgebaut, dass die genauso funktionieren wie das, was du da hast. Und das war's. Das muss ein bisschen in einem gesunden Verhältnis stehen. Also für einen Light-Account 1 Euro gekauft und 7 Jahre E-Mail-Sequenz umziehen. Das wird dann schon ein bisschen schwierig, aber in der Regel passiert es nicht, dass wir das ablehnen. Also auch wenn da ein bisschen mehr zu tun sein sollte, wir können deine Daten umziehen und eben die Kampagnen schlichtweg nachbauen. Wenn man schnell loslegen will, wir haben 14 vorgefertigte Funnel in dem Sinne. Also wenn du weißt, du hast deine Landingpage, deine E-Mail-Serie und du willst ein Digistore-Produkt verkaufen, dann kannst du es einfach importieren und dann hast du schon mal das Grundgerüst da. Ja, also umziehen ist kein Problem. Zu der Frage, was will ich noch sagen? Ich würde insgesamt grundsätzlich möchte ich E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung hier an dieser Stelle noch einmal ein bisschen propagieren. Du hast gesagt, es kommt vielleicht bei einigen ein bisschen altbacken rum oder irgendwelche Leute sagen, dass das nicht mehr up-to-date ist. Da muss man auch aufpassen, welche Form von E-Mail-Marketing man meint. Wenn man in den USA E-Mail-Marketing meint, da kann durchaus Cold-E-Mail-Outreach mit gemeint sein, was hier bei uns in Deutschland ziemlich hart in die Spam-Kategorie fällt, wo man sich jetzt bei gewissen B2B-Themen vielleicht noch mal drüber streiten kann. Dann gibt es noch eine gewisse Art.
Und ist ja nicht erlaubt.
Man kann sich wirklich ich bin kein Anwalt und ich bin vor allen Dingen auch kein Fan. Wir sind also total der Gegenpol dazu. Wir sind die Inbound-Typen. aber ich glaube, es gibt schon gewisse, wenn du irgendwas vernünftig begründen kannst, aber wenn du es in der Masse auslegst und da gehen hunderte von Mails am Tag raus, dann ist es ziemlich sicher, ist es nicht sauber. Aber es ist ein riesiger Markt. Ja, also ist auch, wäre auch irgendwie albern vom Grundsatz her, wenn ich einem anderen Unternehmen nicht mal mehr eine E-Mail schicken könnte, wenn man denkt, es ist ein komischer Markt, da sind wir nicht drin. Ja. Dann haben aber viele noch von früher E-Mail-Marketing die Verbindung im Kopf, dass E-Mail-Marketing so etwas mit gekauften und gemieteten Listen zu tun hat. Das ist eine Sache, die hat schon vor 10 Jahren nicht mehr funktioniert und die ist quasi nicht mehr existent. Also, dass man irgendwo anders Newsletter bucht, wo man auch noch sein eigenes Design rüberknallt und dort geht dann irgendwas raus und das kommt da an, das ist das nicht mehr. Und so bringen halt einige Leute das in den falschen Bucket quasi. Wenn ich korrektes E-Mail-Marketing mache, dann ist das rechtlich einwandfrei. Wenn sich die Leute austragen wollen, dann können die Leute sich austragen und ja, also da gibt es überhaupt kein Problem. Also ich propagiere E-Mail-Marketing. Jeder sollte E-Mail-Marketing betreiben. Würde mich gerne freuen, wenn unsere Software mal ausprobiert wird, aber auch wenn man irgendwo anders das macht, absolut in Ordnung. Jeder, der ein Unternehmen hat, sollte E-Mail-Marketing machen. Und man sollte auch im Kopf haben, dass man durch die Möglichkeiten der Marketing-Automatisierung viel gut machen kann und dass eine ordentliche Marketing-Automatisierung unter Umständen das Zünglein an der Waage sein kann, was darüber entscheidet, ob sich eine Werbeanzeige lohnt oder nicht lohnt. Ja, also wenn ich mir Mühe gebe, das ist eine Sache, die habe ich übrigens aus den USA, aus den Masterminds dort mitgenommen, wo ich vor kurzem war. Man unterschätzt manchmal, wie viel Mühe andere Leute irgendwo reinstecken. Und so kann man auch, wenn man das Thema E-Mail-Marketing sauber und ordentlich betreibt, dann gibt es quasi keine Konstellation, wo es nicht helfen kann, wenn ich erstmal den Lead sammle und dann hinterher automatisierte Kampagnen schicke. Und wenn ich richtig fancy bin, sammle ich Daten und nutze diese Daten, um basierend darauf schneller die richtigen Informationen zu senden. Also es Es lohnt sich. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn Quentin mal ausprobiert wird. Ich hoffe,
Ich
da
packe
findest
das auch
du.
alles in die Shownotes.
Genau,
Ich lasse
pack
mir
einen
nachher
Link
die Sachen von
dazu
dir
und
geben
so.
und packe das alles in die Shownotes mit rein. Also das heißt nochmal ganz kurz mit der Anzeige. Das heißt, du meinst, wenn jetzt also zum Beispiel eine Anzeige aufgesetzt ist und wenn ich erstmal ein Lead habe, der sich eingetragen hat für irgendwas, ja, das heißt, dann amortisiert sich vielleicht die Anzeige noch nicht kurzfristig, aber eben langfristig, weil ich ja den Lead habe, wenn ich den vernünftig bespiele. Das meinst du damit, ne? Dass man das richtig
Ich gebe
aufsetzt.
ein Extrembeispiel. Nehmen wir mal, du bist der Unternehmer, der sich mit einer Zielgruppe auseinandersetzen will, wo er sich noch nicht sicher ist, ob er was machen möchte. Um diese Zielgruppe zu testen, könnte ich ja mir eine Landingpage bauen, wo ich einen Grund finde, dass die Leute sich eintragen. Und dann könnte ich über eine E-Mail-Serie, die dann hinterher automatisch rausgeht, ein Affiliate-Produkt bewerben, wo ich vielleicht sage, hinterher will ich genau so ein ähnliches Produkt machen. Also ich will was machen zum Thema Verkaufscoaching. Da finde ich auch ein Affiliate-Produkt mit der ordentlichen Provision, wo ich das verkaufen kann. Und man kann sich jetzt sagen, jemand trägt sich ein, bekommt 3 oder 5 E-Mails für dieses Produkt, dass er dieses Produkt dann kauft. Wie ändert sich die Dynamik? Und da hören viele viel zu früh auf, wenn ich mir nicht Gedanken darum mache, was ist so eine Sequenz und ein Produkt, was ich diesem Lead da schicken kann, sondern wie wäre es, wenn ich 20 Produkte danach automatisiert bewerbe? Und mir dann einmal im Monat anschaue, welche verkaufen sich am besten. Und die sich am besten verkaufen, die packe ich dann wieder ein bisschen weiter nach vorne in der E-Mail-Sequenz und baue mir das dann so um. Das bedeutet, dass man eigentlich, wenn man noch so dumm ist, durch Fleiß eine ganze Menge wettmachen kann, indem man sagt, ich brauche noch nicht mein eigenes Produkt, sondern ich löse das durch Masse. Und es gibt wirklich Leute, die durchaus eine Kampagne haben, die läuft ein Jahr oder 2 Jahre. Unter Umständen, die läuft ein Jahr und dann beginnt die wieder von vorne. Da bin ich aber nicht so ein Fan von. Aber da wird einem eben klar, dass das alleine ohne komplexe Tests, inhaltsabhängige Split-Tests, irgendwelche Webseiten-Tracking und so, dass ich nur dadurch mechanisch schon was lösen kann. Und dann wird einem auch klar, was da der Unterschied ist. Denn ich gewinne den Lead einmal. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen teurer, erst über die Lead-Gewinnung zu gehen. Aber dann nach 14 Tagen, nach 30 Tagen holt man das Geld dann auch spätestens irgendwann wieder rein. Je nachdem, wie der Funnel ist und die Produkte, kann das noch später sein. Wir verkaufen Abo. Wir müssen Monate warten, bis das Geld wieder da ist, wenn wir
Ja.
Werbung nach vorne bezahlen. Aber das ist mal so der simple Ausdruck, dass viel im E-Mail-Marketing ist es wirklich so, viel hilft viel. Und durch einfaches Aussortieren und dann hinterher zu schauen, bringt jetzt die E-Mail was oder nicht? Dann kann ich halt nach einer Zeit gewisse E-Mail-Sequenzen für ein gewisses Produkt entweder entfernen oder die Stelle ändern oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt natürlich ein Produkt habe und man ist ja aktiv, man hat dann die Landingpage, man hat dann das E-Book, man hat dann hier seine Strategie-Session und so weiter. Wenn ich mir Gedanken mache, wie das alles ineinander fließt, dass egal wo jemand reinkommt, durch die Werbung für alle meine Produkte einmal durchgelaufen ist, bevor er in den normalen Newsletter sammelt, dann wird einem klar, dass das einen Unterschied dann macht, wenn ich dann da mit Pay-per-Click mit einem kleinen Teil eines Funnels dann vorne schalte und danach läuft der Kontakt durch 6 weitere Einzelkampagnen, wo ich den versuche, mein Hochpreis-Coaching zu verkaufen und mein 5-Euro-E-Book, dass man einfach mehr Geld für Werbung ausgeben kann, und demzufolge
Wahnsinn.
eben dominieren kann. Wenn man Dan Kennedy, bin ich ein großer Fan, der am meisten pro Lead bezahlen kann, gewinnt.
Ja, das
Also.
ist richtig. Das ist richtig. Okay, das heißt, naja, lohnt sich natürlich auch da. Naja, das brauche ich jetzt nicht erläutern. Also die Frage nochmal, was mir ganz kurz noch einfällt. Wenn ich jetzt eine E-Mail-Sequenz habe, eine Follow-up-Sequenz habe und gibt es irgendeinen statistischen Wert, wo du sagst, man sollte die Leute dann nicht noch zusätzlich mit Newsletter bespaßen? Also, weil du hast ja meinetwegen eine Sequenz und ich habe einen Newsletter. Lohnt sich das reinzuschieben, zu vermischen oder hast du da zumindest irgendwelche Fakten, wo du sagst, nee, sollte man vielleicht nicht machen?
Also mein Rat wäre da immer, bevor die in den normalen Newsletter reingehen, würde ich mir halt die Frage stellen, was sind die Produkte, die bei mir die sich am besten verkaufen. Und dann würde ich schon genau das, was ich beschrieben habe, die sollen wenigstens einmal durch die Werbung für die eigenen besten Produkte geben. Und manchmal gibt es ja auch coole Affiliate-Produkte, wo sich dann rausstellt, ey, mit diesem Affiliate-Produkt verdiene ich viel mehr als mit meinem
Ja.
eigenen Ding. Dann ist das auch sowas, wo man sagen kann, okay, das stelle ich in der Kampagne ganz nach vorne und nehme den erst danach in den Newsletter auf. Ich
Ja,
bin
okay.
selber manchmal nicht konsequent genug, was das angeht. Also mir passiert das auch, dass durchaus Leute mal Newsletter bekommen, obwohl sie noch in irgendeiner Kampagne drin sind. Ich versuche das einfach dadurch zu lösen, indem ich weiß, okay, die eine Kampagne, die kann ungefähr so lang gehen und ich schreibe nur an die Leute, die mindestens 6 Wochen vorher erstellt wurden. So ist es bei uns bei Quenden aufgebaut.
Wie lange ist deine Kampagne? Weil du sagst vorhin, manche haben so ein Jahr und wiederholen oder manche sogar 2 Jahre. Kannst du kurz?
Also wir sind ziemlich aktiv, was das Betreiben des normalen Newsletters angeht. Also wir haben da nicht 6 Monate im Voraus. Ich denke, die geht im längsten Fall vielleicht 5 Wochen, sowas
Okay.
in der Richtung. Aber auch so eine Webinar-Geschichte und unter Umständen laufen die Leute mehrfach durch und verpassen den Termin und melden sich dann wieder an und so weiter. Also da kann man schon ein bisschen länger drin kleben und dann gehen die bei uns auch durch geringpreisige Angebote am Anfang, wo wir dann versuchen, wieder ein Upsell zu machen vom 5 € E-Book oder so. Ja.
Okay. Man ist es eh immer individuell, aber es ist ja gut, wenn man halt mal von dir was lernen kann, weil ihr habt ja, wie gesagt, die Fakten. Das ist ja das Schöne, ne? Du hast nicht irgendeinen, der halt über Jahre das aufgebaut hat und sein Weltbild halt bloß reinbringt.
Genau, so hat halt jeder sein Gewissen, so kann halt jeder auch mal abstrahieren, was passiert eigentlich vom ersten Kontakt bis zu dem Punkt, wo der Kunde mir Geld zahlt. Wenn man da mal so einen Blick von oben drauf hat, dann erklärt sich auch ganz viel, wie man seine Marketing-Automatisierung aufsetzen sollte. Ein Tipp kann ich noch hier geben, so eines mit der wichtigsten Sachen, wo wir jetzt auch wieder, was wir eigentlich schon umsetzen, aber nochmal bewusster umsetzen, ist jetzt die Pillar-Content-Strategie, wo man halt sagt, hey, alle Kunden sollten eigentlich dieses eine Video mal gesehen haben. Und dass man sein Marketing wirklich, dass man das zugänglich macht, dass man mehrere E-Mails schreibt, die dorthin gehen, dass man dieses Video auch als Textversion rausgibt für die Leute, die dann sich nicht ein ganzes Video reinziehen wollen und so weiter. Das kann also, wenn man seine Customer Journey mal abstrahiert, dann ist das ganz oft so, dass die Leute irgendein Video vorher sehen, irgendein kleines Erlebnis haben. Und wenn einem das bewusster wird, dann kann man das eben sowas mit sowas wie Marketing Automation steuern und dann ein Verständnis dafür bekommen, was ist der Subscriber, was ist der Marketing Qualified Lead, was ist der Sales Qualified Lead und was ist der Kunde letztlich.
Sehr gut. Ich hätte jetzt gerne noch weiter gequatscht, aber jetzt hätten wir tatsächlich, wir haben jetzt echt eine Stunde verquatscht.
Hat Spaß gemacht, oder? Ich hoffe,
Ja, ich hätte jetzt, wie gesagt, ich habe ja vorhin noch gesagt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal, und gesagt, du musst 10 nach und weg.
ich habe nichts dagegen, also hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht machen wir irgendwann eine Fortsetzung, wenn
Ja,
du Lust
gerne.
hast. Ich habe mir jetzt nur, ich bin gar nicht so Termintool-affin und habe damit erst angefangen, seitdem Google die Funktion rausgebracht hat. Und ich habe jetzt tatsächlich in wenigen Minuten wieder ein Telefongespräch,
Genau,
beziehungsweise
ja.
auch ein
Auf jeden Fall
Videocall.
danke für die Tipps. Danke für deine Zeit, lieber Daniel. Und möchtest du noch ein ganz, ganz letztes Wort an die Community richten für die Leute, die durchgehalten haben bis jetzt? Dann gilt
Ey,
das Letzte für
also wer
dir.
sich so einen Podcast hier bis hierhin angehört hat, der hat die Grundlage dafür, auch ein wirklicher Umsetzer zu sein, wirklich etwas zu machen. Ich hoffe, hier die Message ein bisschen rübergebracht zu haben, wenn du Kunden gewinnen willst. Hey, E-Mail-Marketing könnte durchaus helfen. Hey, ein ordentliches CRM könnte durchaus helfen. Bin gar nicht so scharf darauf, dass unbedingt nur unser Produkt genutzt wird, sondern nutzt das, macht da eure Erfahrungen und verdient viel Geld.
Amen.